Den heutigen Predigtext finden wir in Markus 15, die Verse 22 bis 26. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhewein zu trinken, er aber nahm ihn nicht. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten, und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben: Der König der Juden.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Meine Wochenzeitung veröffentlicht in jeder Ausgabe Woche für Woche einen Fragebogen. Jede Woche die gleichen 12 Fragen von wo möchten Sie jetzt am liebsten sein? Bis Nummer 12, welche Bedeutung hat der Tod für Sie? Und jede Woche antwortet dann ein anderer, mehr oder weniger prominenter, Kulturschaffender, Publizist, wer auch immer, auf diese 12 Fragen. Eine der Fragen, und um die geht es mir, lautet: Welches Ereignis ist für die Welt das Einschneidendste gewesen? Welches Ereignis ist für die Welt das Einschneidendste gewesen? Interessant, was man da so zu hören bekommt. Also ein Publizist sagt beispielsweise die Erfindung der Sprache. Ein Filmemacher, ein Regisseur, als er dran war in der Woche, antwortete er: Der Holocaust als Höhepunkt und stellvertretend für Genozid, Mord und Grausamkeit weltweit seit Anbeginn. Ein Russland-Experte antwortete auf die Frage, welches das Einschneidendste Ereignis der Weltgeschichte gewesen sei, Zitat: Der Oktoberputsch in Russland 1917 und seine Folgen bis heute verheerend, wir spüren sie auch in Deutschland gerade heute, also die Machtergreifung der Bolschewiken, der Kommunisten 1917. Und ganz anders, ein Wissenschaftler aus Taiwan antwortete auf dieselbe Frage, jeder hat ebenso seine Perspektive: Welches Ereignis ist für die Welt das Einschneidendste gewesen? Die Machtübernahme der Kommunistischen Partei Chinas 1949, denn sie ist fatal für das Schicksal der Chinesen bis heute, wie auch für Taiwan, Hongkong, Tibet und die Uiguren. Wer die Bibel kennt und wer der Bibel glaubt, der müsste auf diese Frage, welches Ereignis ist für die Welt das Einschneidendste gewesen, der müsste auf diese Frage antworten mit dem Ereignis, von dem unser Predigtext heute Morgen spricht. Das ist das einschneidendste Ereignis der Weltgeschichte. Und sie kreuzigten ihn. Wir sind jetzt an dieser Stelle angekommen, nach knapp 70 Predigten über das Markus-Evangelium. Man sagt nicht umsonst, das Markus-Evangelium ist ein Passionsbericht mit ausführlicher Einleitung. Also dieser Leidensweg Jesu spielt dort die zentrale Rolle. Und dann können wir weiter sagen, die Mitte des Passionsberichts wiederum ist das Ereignis, zu dem unser Predigtext uns heute hinführen will. Sie haben diese wenigen Verse vor sich. Der unmittelbare Zusammenhang, die Verse 16 bis 32, den haben wir ja schon an den vergangenen beiden Sonntagen betrachtet. Also der Prozess gegen Jesus ist abgeschlossen. Das Skandalurteil, das ein aufgehetzter Mob den Pilatus abgetrotzt hat, angestachelt von der religiösen Elite Israels. Endlich das Todesurteil und dann treiben sie ihn raus vor die Tore der Stadt. Wir haben uns angeschaut, die auffällige Wirkung des Spottes und des Pöbelns, das diese Stunden begleitet. Und dann haben wir letzten Sonntag in diesem Text 16 bis 32 jene drei Zeugen wider Willen gesehen. Die beiden Verbrecher vom Kreuz und Simon von Kyrene. Sie alle wurden wider Willen zu Zeugen dieses Ereignisses und zwei von ihnen wurden in der Tiefe ihres Herzens verändert. Und nun sind in diesem Abschnitt noch 5 Verse übrig geblieben. Das sind die Verse 22 bis 26. Und die führen uns jetzt zum Kerngeschehen. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten, und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben: der König der Juden. Nur 5 Verse. Der Vorgang selbst, die entscheidende Handlung, das zentrale Verb steht am Beginn von Vers 24, nachdem sie ihn gekreuzigt hatten. Wörtlich steht hier: sie kreuzigten ihn und sie verteilten unter sich seine Kleider. Das heißt, wörtlich steht hier: sie kreuzigen ihn, Präsens. Das ist ein historisches Präsens im Indikativ. Da wird ein historisches Geschehen als Gegenwart geschildert, deswegen historisches Präsens, um den Hörer unmittelbar mit hineinzunehmen, um ihn an der Spannung teilhaben zu lassen, und sie kreuzigen ihn. Jetzt sind wir dabei. Wir sehen, wie sie ihn kreuzigen. Wir sehen, wie sie seine Kleider verteilen. Das Ganze liest sich wie ein Live-Bericht. Und zugleich, und auch das fällt auf, verzichten die Schreiber völlig auf dramatische Ausschmückungen beziehungsweise auf die Darlegung ihrer subjektiven Emotionen. Das ist ein weiterer Beweis. Diese wenigen Verse sind ein weiterer Beweis für die Nüchternheit und für die Sachlichkeit der neutestamentlichen Quellen. Es fällt auf, dass hier auch nicht weiter erklärt wird, wie die Kreuzigung selbst im Einzelnen ablief. Und das ist nicht nur bei Markus so, sondern auch in den anderen Evangelien. Bei Johannes zum Beispiel heißt es, Johannes 19, Vers 18, dort, also auf Golgatha, kreuzigten sie ihn und mit ihm 2 andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Das war's. Und wir fragen, warum? Warum wird das nicht im Einzelnen weiter ausgeführt? Die ersten Leser des Markus-Evangeliums, die lebten, wie wir inzwischen wissen, in Rom, die kannten diese Form der staatlichen Bestrafung natürlich nur zu gut. Denen musste man nicht erklären, wie eine Kreuzigung abläuft. Und auch in den anderen Evangelien konnte man diese Erkenntnisse voraussetzen. Unsere Zeitgenossen kennen die Kreuzigung größtenteils wahrscheinlich aus der Kunst, aus diesen Bildern. Überlegen Sie mal, wo Sie das letzte Kreuzigungsbild gesehen haben, in einer Galerie oder in einer Kirche vielleicht. Und wir wollen nochmal uns klar machen, was da geschah. Inzwischen gibt es viele Forschungen dazu, sowohl historisch als auch medizinisch, sodass wir recht genau wissen können, was sich hinter diesem kurzen Satz verbirgt: und sie kreuzigen ihn. Und ich werde versuchen, Sie jetzt kurz auf den Stand der unmittelbaren Zeitzeugen zu bringen, dass Ihnen klar ist, so einigermaßen, was jedem Römer damals klar war. Also woher kam diese Strafe? In Israel selbst wurde die Kreuzigung erst durch die Römer eingeführt. Und deswegen brauchten ja die Religionsführer auch den römischen Prokurator, um diese Todesstrafe durch ihn ausgeführt zu bekommen. Und es ist erwiesen, dass die Römer sich diese Strafe nicht selbst ausgedacht haben, sondern sie haben sie mitgebracht, wahrscheinlich aus den sogenannten Punischen Kriegen, die sie ab dem 3. Jahrhundert geführt haben gegen die Karthager. Damals war Rom noch eine sehr junge Weltmacht. Und die ersten Berichte über römische Kreuzigungen haben wir aus dem Jahr 217 vor Christus durch Livius. Wahrscheinlich. 25 Sklaven wurden wegen einer Verschwörung gekreuzigt, 217 vor Christus. Aber der Ursprung dieser Bestrafungsmethode liegt noch weiter zurück. Bereits Darius der Meder, also 6. Jahrhundert vor Christus, Darius der Meder soll 6.000 feindliche Soldaten hingerichtet haben, nachdem man die Babylonier ja unterworfen hatte. 6.000 Kreuzigungen. Und auch Alexander der Große, 4. Jahrhundert, war in dieser Hinsicht nicht kleinlich, kann man sagen. Nach der Unterwerfung von Tyros hat er etwa 2.000 Menschen kreuzigen lassen. Das erfahren wir von dem römischen Schriftsteller Quintus Curtius. Und dann natürlich Spartacus. Da haben Sie wahrscheinlich mal einen Hollywood-Schinken darüber gesehen. 71 vor Christus, Spartacus, Sklavenanführer, Sklavenaufstand. Sie werden besiegt vom römischen General Crassus. Und dann ist die Folge dieser Niederlage der Sklaven, etwa 6.000 Gekreuzigte sind zu beklagen. Und die Römer haben sich das besonders effektvoll überlegt. Sie haben an der Via Appia von Rom aus bis Capua, etwa 200 Kilometer lang, 6.000 Kreuze aufgestellt. Dramatisch. Im Judentum gab es auch einen entsprechenden Fall. Alexander Janäus, das war der Hasmonäerkönig, hohe Priester, hatte sich das Amt angemaßt, war verheiratet mit der brutalen Salome. Und dieser Alexander Jannäus hat 800 Pharisäer kreuzigen lassen. Das war eine innerjüdische Kontroverse. Und die Pharisäer hatten sich gesträubt gegen die Liberalisierung und Hellenisierung und Verheidung des jüdischen Glaubens. Und in dieser Debatte hat Alexander Jannäus kurz einen Prozess gemacht, 800 Pharisäer gekreuzigt. Also es gibt eine lange Geschichte dieser Kreuzigung. Und wir müssen uns das etwa so vorstellen, das Wort Kruzifix, lateinisch, bedeutet ja Kreuz und figere, also fixieren, anheften, an ein Kreuz heften. Dabei wird ein Gefangener, in der Regel ist er dann kaum noch bekleidet, das soll ja auch entwürdigend sein, mit Nägeln an ein Holzkreuz geschlagen, Nägel durch die Handgelenke, Nägel durch die Füße. Manche wurden auch angebunden mit Lederriemen. Bei Jesus wissen wir eindeutig, dass er angenagelt worden war, denn später wird er ja Thomas gegenüberstehen, Johannes 20, Vers 25. Und Thomas wird vorher zu den Jüngern sagen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege, so werde ich nicht glauben. Also Jesus ist eindeutig angenagelt worden. Manche wurden angebunden mit Lederriemen. Ja, und dann diese langen Eisennägel hat man durch die Handgelenke getrieben, weil nur das den Körper halten konnte. Und ein einziger Nagel bis zu 17 Zentimeter lang wurde sozusagen durch beide Füße geschlagen. Die Qual der Nagelung führt nicht direkt zum Tod, aber sie verursacht furchtbare Schmerzen und Entzündungsprozesse. Es gibt einen interessanten Fund aus dem Jahr 1968 im nordöstlichen Jerusalem in Givat HaMiftar. Da hat man ein jüdisches Grab gefunden. In diesem jüdischen Grab ein Ossarium, also Ossuarium, eine Urne gewissermaßen. Und da sah man Fersenbeine zusammengefügt durch einen Nagel. Das war so erhalten geblieben. Und gebrochene Wadenbeine. Also auch nochmal eine sehr eindrückliche Bestätigung dessen, was wir aus anderen Quellen über die Kreuzigung wissen. Übrigens, das Durchbohrtwerden, das ist interessant, das Durchbohrtwerden ist bereits im Alten Testament angekündigt, obwohl es zu der Zeit diese Kreuzigungsstrafe noch gar nicht gab. Psalm 22, Vers 17. Den Psalm haben wir in der Lesung gehört. Das ist der Psalm, der die Kreuzigung schon vorschattet. Im Psalm 22, Vers 17 heißt es, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben, durchbohrt. Jesaja 53, mehr als 700 vor Christus, da gab es die auch noch nicht, in Israel schon gar nicht. Jesaja 53, Vers 5 schreibt, er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Und in Sacharja 12 nochmal eine ähnliche Formulierung. Wir müssen uns das so vorstellen, der Verurteilte wurde an das Kreuz genagelt in dieser Weise und dann hat man das Kreuz aufgerichtet. Und in dem Moment, wo sie das Kreuz aufgerichtet haben, spürte der natürlich das ganze Gewicht auf einmal. Manchmal dienten ein scharfes Querholz als Sitz und eine schmale Fußstütze am senkrechten Balken dazu, die Todesqual zu verlängern. Das war nicht eine humane Maßnahme, sondern es sollte die Todesqual verlängern. Und bei Jesus können wir davon ausgehen, dass sein Kreuz die Form dieses Crux Immissa hatte. Also ein Kreuz, bei dem die senkrechte Spitze des senkrechten Pfahls noch über diesen Querbalken hinausragte. Also da stimmen die meisten Gemälde wahrscheinlich. Denn wir wissen aus Matthäus 27, dass dieser Titulus, dieses Plakat, über seinem Haupt angebracht war. Und das spricht dafür, dass es sich bei seinem Kreuz um dieses Crux Immissa handelt, so dass ihre Vorstellung, die sie vor Augen haben, an dieser Stelle schon richtig ist. Wahrscheinlich war das Kreuz Jesu eher höher ausgerichtet. Die Kreuze waren manchmal so konstruiert, dass die Beine nur knapp über dem Boden waren. Aber Jesus scheint es höher gewesen zu sein, denn wir lesen in Markus 15, Vers 36, dass einer der Umstehenden einen Schwamm mit Essig füllte und ihn auf ein Rohr steckte, um den Jesus zu trinken zu geben. Das spricht also dafür, dass das Kreuz Jesu eher ein höheres war. Warum machte man das? Warum haben die Römer diese Bestrafungsform so umfangreich praktiziert und in ihrem Machtbereich ausgebreitet? Man geht davon aus, dass es zur Zeit Jesu etwa um die 30.000 Fälle von Gekreuzigten schon gab. Die Antwort ist eine doppelte. Das Kreuz garantierte ein größtmögliches Maß an Schmerz und das Kreuz garantierte zugleich ein größtmögliches Maß an Demütigung. Es ist inzwischen vielfach von Medizinern untersucht worden, welche Prozesse ablaufen im Rahmen einer solchen Kreuzigung. Normalerweise tritt der Tod durch allmähliches Ersticken ein. Um ausatmen zu können, müsste sich ja der Betreffende mit den Füßen nach oben drücken. Aber irgendwann kann er das nicht mehr. Er kann sich nicht mehr abdrücken. Und so stirbt er schließlich in der Regel an Sauerstoffmangel. Ein Mediziner hat das in einem medizinischen Magazin vor einigen Jahren so beschrieben. The Passion of Christ from a Medical Point of View heißt dieser Aufsatz. Also die Passion Christi aus medizinischer Perspektive. Da schreibt er, Zitat, die Arme ermüden, große Wellen von Krämpfen zucken durch die Muskulatur. Diese Krämpfe bewirken, dass der Gehängte sich nicht mehr nach oben drücken kann. An den Armen hängend erstarrt seine Brustmuskulatur und die innere Organmuskulatur wird funktionsuntüchtig. Luft kann jetzt eingeatmet, jedoch nicht mehr ausgeatmet werden. Schließlich staut sich Kohlendioxid in den Lungen und in den Blutadern. Die Krämpfe lassen etwas nach, sodass er sich krampfartig etwas hochdrücken kann. Und dann folgen Zyklen des Sichwindens, gliederzerreißende Krämpfe, unterbrochene Erstickungsanfälle, brennende Schmerzen, wenn Gewebe von seinem wunden Rücken abgescheuert wird. Ein tiefer stechender Schmerz in der Brust, als das Perikardium, also der Herzbeutel, sich langsam mit Serum füllt und das Herz einzudrücken beginnt. Ich erspare Ihnen die weiteren Beschreibungen, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir eine Ahnung davon bekommen, was für eine grauenvolle Qual es ist, an diesem Kreuz zu sterben. Größtmögliches Maß an Schmerz, aber auch größtmögliches Maß an Demütigung, an Entwürdigung. Josephus sagt, die schändlichste, die erbärmlichste, die jämmerlichste aller Möglichkeiten zu sterben ist das Kreuz. Josephus, der jüdische Historiker. Und Cicero, der römische Redner, bezeichnet das Kreuz, Zitat, als die grausamste und abscheulichste Strafe, die äußerste und höchste Sklavenstrafe. Und viele haben gesagt, dass es viel schlimmer noch sei, gekreuzigt zu werden, als bei lebendigem Leib verbrannt, enthauptet oder wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen zu werden. Und das Ganze hatte natürlich einen krassen Abschreckungseffekt. Deswegen wurde das ja öffentlich gemacht. Größtmögliche Demütigung, größtmögliche Abschreckung. Es gibt ein interessantes Zitat von Quintilian, das war ein römischer Rhetoriker des ersten Jahrhunderts. Und der sagt es so, Zitat, wenn wir jemanden kreuzigen, wählen wir dazu die verkehrsreichsten Wege, wo es die meisten Menschen sehen und von dieser Furcht ergriffen werden können. Denn jede Strafe hat weniger mit dem Vergehen zu tun, als mit dem Exempel. Also es geht mehr um den Abschreckungseffekt, als um die Sache selbst nach dem bewährten Motto, bestrafe einen und erziehe tausend. Kreuzige einen und schrecke tausend davon ab. Gezielte Demütigung, das Kreuz als schlimmstes denkbares Stigma. Und die zwingende Frage für uns, die wir die Bibel lesen, ergibt sich daraus folgendermaßen. Was ist das Besondere, was ist das Einzigartige an der Kreuzigung unseres Herrn Jesus Christus? Haben Sie sich wahrscheinlich auch schon gefragt. So dass wir sagen würden, jawohl, es ist das einschneidendste Ereignis der Weltgeschichte. Was unterscheidet Jesu Tod an diesem Schandpfahl von den anderen ca. 30.000 jener Zeit? Warum konnte Paulus seine gesamte Botschaft an diesem einen Ereignis festmachen? Hören Sie, wie Paulus das schreibt in 1. Korinther 2, Vers 2, die Zusammenfassung seiner Botschaft. Da sagt Paulus, 1. Korinther 2, Vers 2, ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, also unter euch über nichts anderes zu predigen, heißt das, als nur Jesus Christus, und dann geht's weiter, und zwar als Gekreuzigten. Und zwar als Gekreuzigten. Für Paulus war in diesem Titel Jesus Christus, der Gekreuzigte, sein ganzes Wirken zusammengefasst. Und dabei gehörte für Paulus auch immer dazu, der Gekreuzigte ist zugleich der Auferstandene. Deswegen ist ja auch sein Kreuz so durchschlagend. Das ist also die erste Antwort. Warum ist dieser Gekreuzigte so besonders? Weil dieser Gekreuzigte der einzige Gekreuzigte ist, der zugleich der Auferstandene ist. Aber was ist das Einzigartige an dieser einen Kreuzigung selbst? Warum ist Jesus der Mann am Kreuz, wie wir sagen? Es gab doch 29.999 andere, auch in dieser Zeit. Warum ist er der Mann am Kreuz? Warum wird in der ganzen Welt ständig an diese eine Kreuzigung erinnert? Zum Beispiel, wenn wir das Mahl des Herrn miteinander feiern. Nochmal, das Judentum kannte in seiner Geschichte die Kreuzigung nicht. Aber Paulus fand einen spannenden Bezugspunkt. Paulus fand eine jüdische Tradition, die man durchaus mit der Kreuzigung vergleichen konnte. Und wenn Sie dabei haben, schlagen Sie bitte Ihre Bibel auf, für wenige Sekunden auf der Seite von 5. Mose 21. 5. Mose 21. Das war der Bezugspunkt, den Paulus fand, weil Paulus diese ganze Geschichte natürlich auch kannte. Und da steht 2. Mose 21, Vers 22, wenn auf einem Mann eine Sünde ist, die ein Todesurteil nach sich zieht, und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt an jenem Tag begraben. Sie sehen den Unterschied. Der Mann wurde an das Holz gehängt, wahrscheinlich an einen Baum, öffentlich ausgestellt, aber nicht mehr bei lebendigem Leibe, um daran zu sterben, sondern schon als Leichnam gewissermaßen. Vorher getötet, danach an das Holz gehängt und dann öffentlich ausgestellt. Und jetzt schauen Sie, wie Paulus diesen Zusammenhang formuliert im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 13. Da zitiert Paulus diese Stelle, 5. Mose 21, also der Verurteilte wird erst getötet, dann an dieses Holz gehängt, dort ausgestellt. Und Paulus bringt das jetzt zusammen, diese Tradition von 5. Mose 21 und die Kreuzigung der Römer und die Kreuzigung Jesu. Und er sagt dann in Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, also davon, dass Gottes heilige Forderung uns Sünder in die Hölle werfen muss, weil wir ihr nicht genügen, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, und dann kommt das Zitat aus 5. Mose 21, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Verstehen Sie? Paulus sieht diesen Zusammenhang. Er sagt, schaut her, das ist die entscheidende Gemeinsamkeit zwischen dem Fluchbaum im Alten Testament und dem Kreuz, an dem Jesus starb. Der da hängt, ist von Gott verflucht. Der da hängt, trägt Gottes Strafe. Nur Jesus trug sie für uns alle, da er selber ohne Sünde war. Aber das Kreuz ist das Ort der Verfluchung durch Gott, der Hinrichtung durch Gott. Und damit konnte Paulus jetzt den entscheidenden Unterschied deutlich machen zwischen dem Kreuz Jesu und allen anderen 29.999 Kreuzen des ersten Jahrhunderts. Er konnte das begreifbar machen, er konnte es benennen. Er konnte sagen, sieh hin, das ist das Besondere an diesem einen Kreuz. Hier an diesem einen Kreuz konzentriert sich Gottes heiliger, gerechter Zorn über die ganze Menschheit und über die gesamte Geschichte, wie an keinem anderen Ort der Welt. Das ist der Ort. Und hier an diesem Ort sorgt Gott selbst für die geniale Lösung unseres tödlichen Problems. Darum das Kreuz. Und für uns immer wieder die Frage, wie wir jetzt persönlich einen Zugang dazu finden, wie wir persönlich in diesem Geschehen vorkommen. Und dazu lassen Sie uns jetzt diese verbleibenden Verse noch befragen, die den Vorgang der Kreuzigung unmittelbar umgeben. Und wir wollen einfach Vers für Vers voranschreiten. Wissen Sie, wer schon länger in einem christlichen Umfeld lebt, dem sind diese Verse vertraut. Sie haben diesen Text wahrscheinlich zigmal vorgelesen gehört oder selber auch gelesen wahrscheinlich. Aber die Frage ist doch, warum sagt Gott uns das? Welche Botschaft schickt er uns damit? Und das wollen wir jetzt noch versuchen herauszufinden. Das Erste, was wir sehen, sind die Details der Kreuzigung. Erstens die Details der Kreuzigung, also die Einzelheit der Kreuzigung, nämlich Ort und Zeit. Vers 22 und Vers 25. Ort und Zeit. Vers 22. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Sie, wer sind Sie? Sie, das sind die römischen Kriegsknechte, angefeuert von der Menschenmenge, die wiederum aufgehetzt durch die hohen Priester und Schriftgelehrten. Und sie, dazu gehört auch Simon Kyrene, der diese römischen Kriegsknechte bei ihrem Transport von Jesus auf der letzten Meile noch unterstützt. Und es ist interessant, die Evangelisten legen Wert darauf, den konkreten Ort zu nennen, den wir als Golgatha kennen, steht auch in vielen Passionsliedern. Wörtlich steht dort bei Markus Golgotha, und Golgotha ist sozusagen mit griechischen Buchstaben die Umschrift für das aramäische Wort Gulgalta. Golgotha, die Umschrift für Golgatha. Und dann liefert Markus gleich noch die griechische Übersetzung mit, damit es auch der Letzte versteht, nämlich Ort des Schädels, Kraniotopos, Schädelstätte. Also Golgatha, übersetzt Stätte des Schädels. Und gehen wir noch einen Schritt weiter, da Schädel auf Latein Calvaria heißt, wird dieser Ort eben auch Kalvarienberg genannt. Und daher kommt auch das englische Wort für den Hügel Golgatha, nämlich Calvary. The Cross of Calvary. Also Golgatha, Schädelstätte, Calvaria, das ist alles dieser Ort. Und das Neue Testament macht deutlich, dass dieser Ort genau benannt werden muss. Wahrscheinlich handelt es sich um jene Anhöhe bei Jerusalem, die in der Nähe der heute berühmten Grabeskirche liegt. Archäologisch die wahrscheinlichste Lösung ist, wirklich in der Nähe, ganz, ganz nah an der heutigen Grabeskirche muss dieser Punkt gewesen sein. Eindeutig außerhalb der nördlichen Stadtmauer damals, der sogenannten zweiten Mauer, außerhalb der Stadtmauer damals, ein erhöhter, schädelförmiger Ort. Und es war wichtig, dass es außerhalb der Stadtmauer lag. Warum? Weil der Sündenbock aus dem Alten Testament, eine Vorschattung auf Jesus, dieser Sündenbock, Sie wissen, auf den symbolisch die Schuld des Volkes draufgepackt wurde, weil dieser Sündenbock anschließend außerhalb des Lagers umkommen musste. Das war ganz klar vorhergesagt in 3. Mose 16, Vers 21, dieser Sündenbock, sie sollen alle ihre Übertretungen bekennen, 3. Mose 16, ab Vers 21, und er soll sie dem Bock, also der Priester, auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste fortschicken. Und der Bock soll alle ihre Schuld in ein abgeschiedenes Land tragen und er schicke den Bock in die Wüste, raus aus dem Lager. Und auch der Jungstier des Sündopfers und der Bock des Sündopfers, deren Blut in das Heiligtum gebracht wurde, also die wurden im Unterschied zu diesem anderen geschlachtet, deren Reste soll man auch hinaus vor das Lager schaffen und mit Feuer verbrennen, außerhalb des Lagers. Und deswegen sagt der Hebräerbrief dann im Rückblick über Jesus, Hebräer 13, Vers 12, darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Das ist das erste Detail, was wir hier sehen. Dieser Ort Golgatha, außerhalb der damaligen Stadtmauer. Und das hat seine tiefste Begründung dafür, dass der Sündenbock außerhalb des Lagers sterben musste. Das ist der Ort. Und dann die Zeit. Vers 25, die Zeit der Kreuzigung. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigen. Die Details der Kreuzigung. Dritte Stunde, das heißt nach jüdischer Zählung 9 Uhr morgens. Man begann ab 6 Uhr zu zählen. Und das passt auch total zusammen mit dem, was Johannes schreibt. Johannes geht nach der römischen Zählung vor. Und Johannes macht deutlich in Johannes 19, Vers 14, Pilatus hat seinen Prozess früh um 6. Früh um 6 geht das an. So. Und dann 3 Stunden später die Kreuzigung. Und Johannes nennt diesen Zeitpunkt früh um 6 die 6. Stunde, weil es nach der römischen Zählung ist. Die haben bei 0 Uhr begonnen gewissermaßen. Und deswegen Pilatus, Verhandlung, 6. Stunde gleich 6 Uhr, dann Beginn der eigentlichen Kreuzigung 9 Uhr. Und Markus schreibt, es ist die 3. Stunde, weil er die hebräische Zählung hat, die um 6 Uhr beginnt. Das passt alles großartig zusammen. Und ich sage das deswegen so ausführlich. Vielleicht wundert Sie das. Weil den Evangelisten diese Zeitangaben wichtig sind. Das geht dann auch so weiter bei Markus 15. Da lesen wir in Vers 33, als die 6. Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das Land. Vers 34. Und um die 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deswegen werden viele Sterbeandachten am Karfreitag um 15 Uhr gefeiert. Das ist kein Zufall, sondern das ist die von Markus ausgewiesene Sterbestunde unseres Herrn. Diese Zeitangaben sind wichtig. Warum? Weil Gott mit der Kreuzigung einen exakten Zeitplan verfolgt. Wir haben das schon bei unserer Untersuchung von Markus 14 gesehen. Der Zeitpunkt des Abendmahls. Das alles hat mit diesem Gesamttiming Gottes zu tun, weil nämlich der Karfreitag auf diesen großen Höhepunkt zuläuft, dass zu dem Zeitpunkt, als Jesus stirbt, die Hauptzeit ist, wo im Tempel die Lämmer geschlachtet werden. Und Gott durch diesen Sterbezeitpunkt Jesu noch einmal deutlich macht in seiner übergeordneten Regie, das ist das wahre Opferlamm, das für unsere Sünden stirbt. Merken Sie, wie genial alles zusammengehört. Die Zeit und der Ort, die Details der Kreuzigung, das sind keine Zufälle. Sondern das ist ein weiteres Indiz, ein weiterer Beleg dafür, wie heilig der souveräne Gott in diesem Geschehen Regie führt. Das schmälert nicht die Verantwortung der handelnden Menschen, das relativiert nicht ihre Schuld. Aber es zeigt zugleich, wie notwendig dieser Weg war, den Jesus gehen müsste für uns. Ort und Zeit der Kreuzigung ganz in Gottes Hand. Und daran können wir noch etwas festmachen. Nämlich, dass der Schöpfer auch in dieser vergänglichen Welt von Ort und Zeit jederzeit die Kontrolle behält. Und dass der Schöpfer auch über diese von der Sünde gezeichnete Welt seine Kontrolle niemals aufgibt. Zu keinem Zeitpunkt, zu keiner Sekunde. Er führt Regie. Und das ist wichtig. Jesus vollendet sein Erlösungswerk nicht in einer religiösen Sonderwelt, nicht in einem spirituellen Hinterzimmer, nicht einmal im Himmel, sondern Jesus löst unser Problem mitten auf dem Boden dieser umkämpften, blutgetränkten Welt. Sein Kreuz steht nördlich der alten Stadtmauer, Golgotha, und die Kreuzigung beginnt vormittags 9 Uhr Israelzeit. Sind Sie eigentlich schon mal darüber gestolpert? Sind Sie schon mal darüber gestolpert, dass Gott um unseretwillen, um ihretwillen, um deinetwillen so einen aufwendigen Vorgang organisiert hat? So eine Hektik? Das geht in der heiligen Nacht schon los, die Hektik der Hirten. Und das hört nie auf mit dieser Hektik, auch wenn Jesus sich immer wieder in die Stille zurückzieht. Der hektische Dienst Jesu, Tag für Tag, Woche für Woche in diesen 3 Jahren, das war alles andere als beschaulich. Immer zwischendurch die Ruhe fassen, natürlich. Aber diese Hektik, die spitzt sich in der Kreuzigung noch weiter zu. Viele Zeitgenossen stellen sich Gott so vor, wissen Sie, als einen ruhigen, abgeklärten, gesetzten Herrn, der da irgendwo sitzt und sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Das ist eine Karikatur. Das ist eine kindische Vorstellung von Gott. Gott ist anders. Gott ist aktivistisch im besten Sinne. Ein humorvoller Kollege hat diesen göttlichen Aktivismus, der in der Passion besondere Dynamik entwickelt, mal mit einer Situation aus seiner Kindheit verglichen. Er schreibt, als ich noch ein kleiner Kerl war, bekam ich Diphtherie. Ich hatte keine Ahnung, was das für eine Krankheit sei. Sonst, wenn eins von den Kindern krank war, machte meine Mutter wenig Umstände. Aber nun bei dieser neuen Krankheit, da entstand eine gewaltige Unruhe um mich. Mein Bett wurde aus dem Kinderzimmer in ein abgelegenes Zimmer getragen. Ein Arzt machte sich mitten in der Nacht an mir zu schaffen. Ich weiß noch, wie mich auf einmal der Schrecken packte. Und ich dachte, wenn die großen Leute so viel mit dir anstellen, dann muss es wohl sehr schlimm um mich stehen. Und dann fährt er fort und sagt, wie viele Umstände macht sich doch Gott mit uns? Er sendet seinen eingeborenen Sohn. Die Engel kommen extra zu den Menschen. Sie rütteln sie auf mit der Botschaft. Der Sohn wird gekreuzigt, wieder auferweckt. Ja, wenn ich gar nichts von all dem verstünde, sagt er, eines wäre mir klar, es muss schlimm um mich stehen, dass so viel Betrieb nötig ist zu meinem Heil. Und auch das würde ich begreifen. Wie ernst ist Gott, um mich zu tun? Wie sehr er mich ernst nimmt. Das ist das Erste, die Details der Kreuzigung. Und damit kommen wir schon zu Vers 23. In Vers 23 wird ein Vorgang beschrieben, der einen Rest von Humanität wahren soll, mitten im Vollzug der Todesstrafe. Vers 23. Und sie gaben ihm Myrrenwein zu trinken und er nahm ihn nicht. Das ist zweitens der bewusste Akt der Kreuzigung. Zweitens, wenn Sie mitschreiben, der bewusste Akt der Kreuzigung. Und wieder helfen sich die Evangelien gegenseitig. Also Sie haben hier unseren Vers vor Augen, sie gaben ihm Myrrenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Parallele bei Matthäus 27, Vers 34. Matthäus sagt, sie gaben ihm Essig mit Galle vermischt zu trinken und als er es gekostet hatte, wollte er es nicht trinken. Wie passt das zusammen? Wenn wir die beiden Verse zusammennehmen, dann haben wir alle Zutaten. Dann haben wir quasi alle Ingredienzien beieinander, die diesen Trunk Jesu ausmachen. Wein und Essig steht für ein und dasselbe Getränk. Weinessig, das war nicht so wie unser Wein, auch nicht so ganz wie unser Essig. Das soll sehr sauer geschmeckt haben, ein saures Getränk, Weinessig. Und Galle, das griechische Wort hier ist Kolé, das hat nichts mit Kolik zu tun. Galle steht für bittere Substanz. Also man könnte Matthäus übersetzen, sie gaben ihm Essig mit Galle vermischt, sie gaben ihnen einen Wein, der bitter war wie Galle. Und Markus erklärt dann, worin dieser bittere Zusatz bestand. Also Wein, bitter wie Galle, worin bestand dieser Zusatz? Myrrhe. Myrrhe, das war ein Harz, arabisch-afrikanischer Herkunft, sehr wohlriechend, sehr herb. Bei Harz, wenn Sie Griechenland ein bisschen kennen, denken Sie wahrscheinlich immer an Rezina. Jedenfalls, das muss wohl noch etwas herber als Rezina gerochen haben. Warum gab man einem Gekreuzigten ein solches Getränk? Nun, das Getränk hatte eine Funktion, es sollte betäuben. Es sollte wirken wie ein Narkotikum. Im ersten Jahrhundert gab es einen berühmten Militärarzt, Pedanius Dioskurides, ein Grieche natürlich, ein Pharmakologe. Und dieser Pedanius hat ca. 600 Pflanzen und 1000 Betäubungsmittel untersucht und daraus ein großes Buch geschrieben. Und er sagt das ganz deutlich, Myrrhe in entsprechender Konzentration hat narkotische Wirkung. Und in dem Sinne wird es Jesus verabreicht. Möglicherweise als Akt der Barmherzigkeit. Und vielleicht haben das auch die Frauen gemacht, die unter dem Kreuz waren. Und die hätten dann bestimmt an Sprüche 31, Vers 6 gedacht. 31, Vers 6, gibt starkes Getränk dem, der zugrunde geht und weint den betrübten Seelen. Und Jesus bekommt das. Und als sie ihm das reichen und er einen Schluck davon nimmt, spuckt er es wieder aus. Sie gaben ihm Essig mit Galle vermischt, schreibt Matthäus, und als er es gekostet hatte, wollte er nicht trinken, also wahrscheinlich hat er es wieder ausgespuckt. Warum? Warum? Ganz offensichtlich deshalb, weil er die betäubende Wirkung nicht wollte. Verstehen Sie, das ist der Grund. Ob es nun ein bisschen bitterer, ob es ein bisschen weniger bitter geschmeckt hätte, ich glaube nicht, dass Jesus deswegen so reagiert hätte, und ich glaube vor allem nicht, dass Matthäus es extra aufgeschrieben hätte, nach dem Motto, es hat ihm leider nicht so gut geschmeckt. Ganz offensichtlich wollte Jesus nicht die betäubende Wirkung. Und darin steckt eine wichtige Botschaft. Jesus will diese letzte Wegstrecke, wo der Vater alle Schuld auf ihn drauflegen wird, bewusst gehen. Und bitte erinnern Sie sich an die Beschreibung, an die medizinische Beschreibung der Qualen der Kreuzigung. Und Jesus will sich auch dem nicht entziehen. Er verweigert das Narkotikum. In Gethsemane, da hat er sich durchgekämpft. Als er sagte, Vater, wenn es irgendeinen Weg gibt, diesen Kelch an mir vorübergehen zu lassen, dann lass es doch geschehen. Und dann war ganz klar gewesen, das ist der Weg. Da muss ich durch. Der Vater will es. Es ist der richtige Weg. Nur so kann ich die verlorenen Sünder retten. Und dann geht er diesen Weg und er verweigert jede Trübung des Bewusstseins. Er geht diesen Weg bewusst. Er trinkt den Kelch des Vaters bis zur Neige. Er trägt meine Sünden und deine Sünden, die viel bitterer sind als Galle, weil sie ihm viel mehr wehtun und ihn viel mehr beleidigen. Er trägt es. Bewusst, freiwillig, vollständig, bewusst. Und deswegen schreibt auch Markus hier, er nahm ihn nicht, diesen Betäubungswein. Und damit erfüllt Jesus genau, was im Psalm 69 steht, was David vorhergesagt hat. David hat so viel über die Kreuzigung schon von Gott offenbart bekommen. Psalm 69 ab Vers 20. Das klingt wie ein Begleitschreiben zu Markus 15. Da sagt der Messias, du weißt um meine Schmach. Psalm 90, Vers 20, um meine Schande und Beschimpfung, meine Widersacher sind alle vor dir. Und dann sagt er in Vers 22, und sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Das ist fast Wortlaut Markus 15. So wacht Gott über diesem Geschehen. Das ist das Zweite. Der bewusste Akt der Kreuzigung, erstens die Details der Kreuzigung. Jetzt das Dritte. Das Dritte sind die Erben der Kreuzigung, Vers 24. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Drittens, die Erben der Kreuzigung. Bei meiner Kreuzigung war es so, dass die Römer in der Regel mit einem Quaternion, wie man das nannte, also mit einem Quartett, einer Vierertruppe, einen Gekreuzigten bewachen. Und nach allem, was wir wissen, waren die Mitglieder dieses Quaternions dann berechtigt, befugt, die letzten Habseligkeiten des Gekreuzigten unter sich aufzuteilen. Sie waren gewissermaßen die legitimen Erben dieses Gekreuzigten, die Erben der Kreuzigung. Und um Streit zu vermeiden, konnte man das auslosen. So machen sie es hier. Sie warfen das Los darüber. Hier wieder sehr hilfreich die Ergänzung von Johannes 19. Schreiben Sie unbedingt daneben, Johannes 19, ab Vers 23. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil und dazu, also als fünftes, das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander, lass uns das nicht trennen, sondern darum losen, wem es gehören soll, damit die Schrift erfüllt würde, die da spricht, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Und Sie haben diesen Vers heute schon mal gehört, nämlich in unserer Lesung aus Psalm 22, 1000 vor Christus. Psalm 22 wird deshalb auch am Karfreitag, so Gott will, unser Predigttext werden. Verstehen Sie, dieser Vorgang ist so offenkundig wichtig, dass Gott ihn 1000 Jahre vorher durch David ankündigen lässt in Psalm 22, Vers 19. Stellen Sie sich das vor. Und das, was ich Ihnen hier erzähle, das kann jeder nachprüfen. Das sind nicht irgendwelche spekulativen Behauptungen, sondern das ist einfach glatter Text. So, was trugen Männer damals in der Regel? Sie trugen 5 klassische Kleidungsstücke: Sandalen, Kopfbedeckung, Untergewand, Obergewand, Gürtel. Das war so der Klassiker. 5 Teile. Also 4 Soldaten, 5 Teile, ein Kleidungsstück bleibt übrig. Das wertvollste in diesem Fall das Untergewand, das Chiton. Das Chiton bleibt übrig. Und nun müssen sich die Erben da unter dem Kreuz irgendwie einigen. Und das Los soll entscheiden, sagen sie. Einer bekommt den Zuschlag. Dieses Gewand ist so edel, so wertvoll, wir wären doch blöd, wenn wir das jetzt auseinander trennen würden. Und dann losen sie und einer kriegt es. Wenn Sie sich das so angucken hier in diesem Vers und diesen ganzen Zusammenhang, dann machen diese Erben einen höchst oberflächlichen, gedankenlosen und rohen, unsensiblen Eindruck. Nach dem Motto, der Opa stirbt und vor dem Sterbebett balgen die sich schon ums Erbe. So kennt man das ja in menschlichen Zusammenhängen. Und hier ist es noch viel schlimmer. Es stirbt nicht irgendein Mensch. Es stirbt am Kreuz oben Gottes Sohn. Und unmittelbar darunter kungeln die ihren Gewinn aus. Und wissen Sie, die machen das garantiert nicht, um die Prophetie aus Psalm 22, Vers 19 zu erfüllen. Die kannten die ja höchstwahrscheinlich gar nicht. Diese so rohe Szene, die einem wehtut, wenn man sie liest, ist ein faszinierender Beleg für die Echtheit biblischer Prophetie. Die Bibelkritik hat sich ja immer wieder irgendwelche Einwände überlegt, weil ihr das einfach unheimlich war, dass es echte Prophetie geben sollte, dass Gott wirklich sein Wort offenbart. Und ein Einwand war der, dass sie sagten, naja, die kannten Psalm 22 und wollten die Prophetie mit Absicht erfüllen. Glauben Sie, dass römische Soldaten ein Interesse haben, vor aller Welt eine 1000 Jahre alte biblische Prophetie zu erfüllen? Ist doch lächerlich. Und dann ein zweiter Einwand, der öfter kommt, dass man sagt, naja, die Evangelien schreiben das nur, weil natürlich die Evangelisten Psalm 22 kannten und sie wussten, da muss sowas passieren, also haben sie mal Psalm 22 hier reingeschrieben. Das ist genauso wirklichkeitsfremd, genauso absurd. Warum? Zu dem Zeitpunkt, als die Evangelien veröffentlicht werden, also zum Beispiel Markus, da leben ja noch viele Augenzeugen. Und diese Augenzeugen, die noch lebten, hätten jederzeit widerlegen können, wenn da etwas behauptet worden wäre, das nicht stimmte. Und dann hätte es die ganze Glaubwürdigkeit des Berichtes erst recht über den Haufen geworfen. Ja, die Kreuzigung war viel zu öffentlich gewesen. Diese Dinge waren bekannt vielen Leuten noch. Und da hätte man nicht einfach mal so ein Detail da reinschmuggeln können und den Leuten den Eindruck vermitteln können, so war es eben. Nein, es steht nur da, weil es so gewesen ist. Und die Tatsache, dass das in Psalm 22 so akkurat vorhergesagt wird, ist einfach ein weiterer Beweis für die Zuverlässigkeit der Bibel und dieser Prophetie. Das heißt, wir müssen uns diesem Gedanken stellen, echte Prophetie. Gott kann das und Gott macht das auch wirklich. Viele sagen, ja klar, Gott kann das, aber er macht es nicht. Nein, er kann es und er macht es. Aber die Erben der Kreuzigung, die sind viel mehr für uns. Nicht nur ein Beleg für biblische Prophetie, sondern die Erben der Kreuzigung sind ein starkes Bild. Wofür? Ein Bild für das, was wir werden sollen. Erben der Kreuzigung. Erben des Gekreuzigten. Das ist doch nicht zufällig. Einer der Ehrentitel, den Paulus allen Christen verleiht, ist, dass er sagt, wir sind Erben. Wir sind Erben. Und schon David bekannte im Psalm 16, Vers 6, und das klingt wie eine Vorwegnahme dieser Szene hier, das Los ist mir gefallen aufs Lieblichste, mir ist ein schönes Erbteil geworden. Und bleiben wir bei unserem Vers. Dieses Gewand ist ein großartiges Bild dafür, was Jesus uns als Ergebnis seiner Kreuzigung vererben will. Ein Gewand, ein Schutzgewand seiner Vergebung. Verstehen Sie, das ist das wichtigste Erbe der Kreuzigung, dieses herausragende Prachtstück, das dann verlost wird. Dieses einzigartige Gewand Christi. Und es liegt sehr nahe, darin ein Bild zu sehen für die Sündlosigkeit des vollkommenen Opferlammes. Dieses Gewand, sagt Johannes, war unzertrennt, ohne Naht, von oben bis unten. Es war vollkommen. So wie Jesus das vollkommene Opferlamm war, ohne Sünde. Und darum, nur darum konnte sein Tod am Kreuz für unsere Sünde aufkommen, weil er der Einzige war, der ohne Sünde gekreuzigt ist. Alle anderen Gekreuzigten waren Sünder, gekreuzigte Sünder. Aber er konnte sein unverbrauchtes, heiliges, vollkommenes Leben, symbolisiert in diesem wunderbaren Gewand, das ohne jeden Fehler war, von dem Johannes sagt, es war ohne Naht von oben bis unten in einem Stück gewoben. Er konnte es geben für unsere Schuld. Dieses Erbstück ist makellos. Dieses Erbstück ist vollkommen. Dieses Untergewand ist ein Bild für Jesu Vollkommenheit. Und deswegen gilt das dann für uns, was in Jesaja 61, Vers 10 steht. Sie sehen, dieses Thema zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Deswegen zitiere ich heute so viel aus anderen Stellen. Jesaja 61, Vers 10, da sagt Jesaja, ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen und mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Er hat mir Kleider des Heils angezogen. Dieses Kleid hier. Sein Kleid für meins. Wie oft haben wir das gesungen? Das ist das wichtigste Erbe der Kreuzigung. Und die eigentlichen Erben der Kreuzigung, das sind nicht die römischen Kriegsknechte, sondern das sind jene Menschen, die sich jetzt in dieses Schutzgewand kleiden, das wir nur von Jesus bekommen. Und da trägt unser Bild sogar noch weiter. Auch dieses Schutzgewand, dass wir uns bergen in diese Vollkommenheit Jesu, der uns seine Vollkommenheit schenkt und dafür unsere ganze Dreckigkeit auf sich nimmt. Dieses Schutzgewand, bleiben Sie in dem Bild, das gibt es nur ungeteilt. Das Schutzgewand der vollkommenen Erlösung Jesu gibt es nur ganz oder gar nicht. Du kannst dir nicht ein bisschen von diesem Gewand Jesu abschneiden. Das haben schon die Soldaten nicht gemacht. Dass sie gesagt haben, okay, haben wir alle was davon, schnipp, schnapp, vier Teile. Das geht nicht. Du kannst dir nicht ein bisschen von Jesus nehmen. Du kannst dir nicht ein paar Verse aus der Bibel heraussuchen und sagen, das finde ich ganz ansprechend. Du kannst dir nicht ein paar ethische Grundsätze von Jesus zeigen lassen und sagen, so viel Christsein ist für mich gerade richtig. Du kannst Jesus nur ganz haben oder gar nicht. Du kannst seine Erlösung, die er dir schenken will, ohne jeglichen Preis, den du zahlen müsstest, außer dem Preis deines Lebens, das du ihm schenkst. Du kannst es nur ganz oder gar nicht haben. Und deshalb hat Wilhelm Busch sich so über dieses ungeteilte Gewand gefreut. Wilhelm Busch hat eine ganze Predigt über dieses ungeteilte Gewand gehalten. Und er sagt darin, Jesu Rock wird nicht geteilt. Und das heißt für uns, entweder du lebst in dem stolzen Gewand deiner eigenen Rechtschaffenheit, leugnest deine Sünde und Verlorenheit, dann brauchst du Jesu Kreuz nicht. Dann sieh zu, wie du mit Gott fertig wirst. Oder aber du wirfst die Fetzen deiner eigenen Gerechtigkeit und Buße und Trauer weg und nimmst im Glauben ungeteilt und ganz diesen Rock, diesen Gewand der Gerechtigkeit Jesu für dich an. Verstehen Sie, das wird so deutlich in diesem Bild. Du kannst dieses Gewand nur vollständig annehmen. Du kannst nicht ein Teilchen rausschneiden. Du kannst es nur ganz annehmen. Und ganz annehmen heißt zu sagen, Jesus, ich brauche dich ganz. Ich brauche alles, was du für mich getan hast. Und ich gebe zu, dass ich darauf zu 100% angewiesen bin. Du kannst es nur ganz annehmen, nur vollständig. Und du kannst dich auch nur 100%ig darauf verlassen oder gar nicht. Du kannst nicht ankommen und sagen, Jesus, das ist schon ganz hilfreich, was du mir zu bieten hast, aber ein bisschen werde ich noch mit drum herumflicken um dieses Gewand, damit es ein bisschen fester hängt. Noch so ein bisschen meine Moralität, auf die ich mich auch so ein bisschen verlassen will, mein Fleiß, meine Festigkeit, mein Engagement, was auch immer. Das geht nicht. Du kannst entweder nur das ganze Gewand haben oder gar nicht. Und wenn du es hast, dann kannst du dich entweder nur ganz drauf verlassen oder du musst dir was anderes suchen. Das ist die dritte versteckte Botschaft in diesen Versen. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens haben wir gesehen die Details der Kreuzigung, Ort und Zeit. Gott betreibt großen Aufwand. Denken Sie an den Jungen mit der Diphtherie. Gott betreibt großen, großen Aufwand für dich und für mich. So ernst ist die Lage. Und dann zweitens der bewusste Akt der Kreuzigung. Das war Vers 23. Jesus lehnt dieses Narkotikum ab. Jesus durchlebt alles ganz bewusst, zielgerichtet. Er will das machen, bewusst für dich. Er tut es für dich. Und er lässt sich durch nichts davon ablenken. Und dann drittens die Erben der Kreuzigung. Es kommt alles auf dieses eine Gewand an. Wir brauchen dieses Prachtstück ganz. Und wir bekommen dieses Unikat natürlich nicht durch Losglück, sondern dadurch, dass wir uns persönlich an den Gekreuzigten und Auferstandenen hängen. Dass du Jesus ganz und ohne Vorbehalt als deinen einzigen Retter anerkennst und dass du alle Rettung ganz von ihm erwartest. Und das heißt eben, dass du dich ganz abhängig von ihm machst. Unsere Vorfahren im Glauben haben ein altes Lied gehabt, in dem sie das ausgedrückt haben. Das Lied hieß Stern, auf den ich schaue. Und damit meinten sie Jesus. Und es endete dann so, dass sie sagen, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Ich will dann schon dir treu dienen. Ich will dich bezeugen vor den Menschen. Ich will dir aus lauter Freude und Dankbarkeit dann wirklich auch als ein treuer Bruder zur Verfügung stehen. Aber womit ich mich retten könnte, womit ich meine Situation ändern könnte, da ist Tabula rasa, nichts habe ich zu bringen. Alles Herr bist du, dein Gewand, vollständig in einem Stück. Und das bedeutet dann zugleich, dass wir Jesus ungekürzt als den anerkennen, der er wirklich ist. Und das führt uns zum letzten Vers hier, Vers 26, dann haben wir alle Verse bedacht. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben, also über dieses Kreuz, der König der Juden. Das ist das letzte, die Details der Kreuzigung, der Akt der Kreuzigung, die Erben der Kreuzigung, der König der Kreuzigung. Viertens, der König der Kreuzigung. Bei den Römern gehört es zum Ritual, den Verurteilungsgrund, also den Kern der Anklage, wie einen Titel über das Kreuz zu setzen, wie ein Plakat. Sie nannten das Titulus Crucis, also den Titel des Kreuzes gewissermaßen. Und natürlich war das bei Jesus umstritten, weil ja die jüdischen Religionsführer ihn offiziell viel lieber als Revoluzzer verurteilt gesehen hätten. Das wollten sie ja auch mit den Römern so klar machen, denn nur dafür hätten sie von Pilatus die Todesstrafe auf Bestellung bekommen. Er musste durchgehen als politischer Aufrührer. Todesstrafe, alles klar, wir haben nichts damit zu tun. Aber dieser perfide Plan der jüdischen Führung scheiterte. Warum? Weil Pilatus die Priester und Schriftgelehrten, die er sowieso verachtete, weil er die schnell durchschaute. Und weil Pilatus sagte, ich lasse mich nicht zum Büttel dieser Intrige machen. So viel Ehre hat er noch im Leibe. Aber am Ende konnte der Gouverneur sich trotzdem nicht durchsetzen. Am Ende beugt er sich dem Druck der Straße, die wiederum durch das Establishment aufgehetzt war. Und dann blieb ihm nur eine letzte Rache. Eine letzte kleine Waffe hatte er noch. Und das war dieser Titulus über dem Kreuz. Den musste er beschriften. Das war seine Kompetenz. Und das hat er gemacht. Und damit hat er den Juden nochmal etwas reinwürgen können. Ja? Und er hat den als ihren König darstellen lassen durch diesen Titulus, den sie hassten, Jesus, den sie fürchteten, Jesus. Das war gewissermaßen der letzte Akt im Kalten Krieg zwischen Pilatus und der religiösen Führung in diesem Fall. Und die Juden haben auch protestiert. Sie haben gesagt, schreibt was anderes rein. Er hätte nur gesagt, er sei der König. Und Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Jetzt bleibe ich mal hart. Und so kommt es dann am Ende zu diesem Titel über dem Kreuz. Die Evangelisten ergänzen nicht wunderbar. Als Ganzer lautete er wahrscheinlich Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Markus hat die Kurzfassung. Und das wird dann jahrtausende lang über die großen Gemälde in den Pinakotheken und Kirchen weitertransportiert bis heute. Wenn Sie sich an ein Kreuzesbild erinnern, wird wahrscheinlich dieser Titulus dabei sein. Das war ironisch gemeint von Pilatus, mehr gegen die Führer als gegen Jesus gerichtet. Es war abgelehnt von den Führern, aber es war letztlich genial platziert und genial publiziert, veröffentlicht von Gott selbst. Und Markus bringt die Kurzfassung hier bei uns am Schluss, der König der Juden. Und auf vielen Gemälden ist diese Kurzfassung nochmal gekürzt worden. Nämlich in diesen vier großen Buchstaben, INRI, erinnern Sie sich? I-N-R-I. Jesus Nazarenus Rex Judaiorum. Das ist die lateinische Version. Jesus, der Nazarener, der König der Juden, INRI. Ihr Lieben, am Ende zeigt der allmächtige Gott, dass er sich die Deutungshoheit über Jesu Kreuz von niemandem wegnehmen und bestreiten lässt. Von niemandem. Und bis heute ist die Christenheit oder die vermeintliche Christenheit durchzogen von lauter Versuchen, Gott die Deutungshoheit über das Kreuz zu entreißen, wie zum Beispiel durch dieses unsägliche Machwerk, die Hütte von William Paul Young, wo alles im Prinzip umgedeutet und in Frage gestellt wird. Und er sagt, wir brauchen keinen Gott, mit dessen Zorn in irgendeiner Weise zu rechnen wäre. Das Kreuz muss keine Sühnewirkung haben, hat er in Interviews immer wieder deutlich gemacht. eine schändliche Verfälschung, Verharmlosung und Umdeutung des Kreuzes Christi. Und das ist nur ein Beispiel unter vielen. Aber Gott lässt sich die Deutungshoheit nicht nehmen. Und die entscheidende Wahrheit über Jesus, den Gekreuzigten, lautet, er ist der König der Juden. Und das heißt, wenn wir alles zusammennehmen, was über diesen König gesagt wird in der Bibel, er ist der Messias. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Retter. Er ist das vollkommene Opferlamm. Er ist der einzige Erlöser für alle Menschen. Er ist der König. Und darum, nur darum, erfüllt das Kreuz genau die Aufgabe, die der Heilige Gott ihm in seinem großen Plan zugedacht hat, weil Jesus der König der Kreuzigung ist. Und darum kann das Kreuz auch nicht mehr rückgängig gemacht werden. Und weil das so ist, ihr Lieben, muss kein Mensch, der über diese Erde geht, hoffnungslos verzweifeln. Keiner, kein einziger. Die Wirkung dieses Kreuzes beschränkt sich ja nicht auf Israel. Und deshalb musste die damalige Weltmacht, Rom, dieses Kreuz mitten in der Weltöffentlichkeit aufstellen. Und darum war das Gottes Absicht, dass der Titulus über dem Kreuz nicht nur auf Latein formuliert wurde, nicht nur in hebräischer oder aramäischer Sprache, sondern auch in griechischer. Johannes 19, Vers 20 sagt es so. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war in hebräischer, in griechischer und lateinischer, inri lateinischer Sprache geschrieben. Verstehen Sie, was das bedeutet? Für alle Welt. Für alle Welt ist das gültig. Alle Welt braucht diesen König. Alle Welt hat ihre Chance, gerettet zu werden und nicht auf ewig in der Hölle zu enden, weil es diesen Tag der Kreuzigung gab und weil dieser Jesus Christus dort sein Leben für uns geopfert hat. Nicht Pilatus ist der König der Kreuzigung, nicht der Kaiser in Rom, nicht die hohen Priester von Jerusalem, nicht die einflussreichen Theologen im Synhedrium, sondern allein Jesus ist der König der Kreuzigung. Davon zeugen alle Details der Kreuzigung. Nochmal, Gott musste so viel bewegen und bewirken, weil wir sonst hoffnungslos verloren gewesen wären. Und Jesus, sein geliebter Sohn, hat sich voll in diesen Auftrag hineingestellt. Und deswegen der bewusste Akt der Kreuzigung. Jesus ist diesen Weg bis zum Ende gegangen bei vollem Bewusstsein und mit hundertprozentiger Absicht. Und darum können wir schuldbeladenen, egoistischen, kleinkarierten, in unseren Kümmernissen und Gemeinheiten verstrickte Menschen, darum können wir jetzt Erben der Kreuzigung werden. Und viertens den König der Kreuzigung anbeten und seine Herrschaft ausrufen. Ich komme zum Schluss. Morgen am Montag werden wir eine liebe Glaubensschwester, die der Herr letzte Woche heimgerufen hat, mit einem Gottesdienst beerdigen. 94 Jahre hat der Herr ihr hier geschenkt auf dieser Erde. Die letzten Wochen waren schwer. Wir sind dankbar, dass liebe Geschwister aus dieser Gemeinde mitgeholfen haben, sie auf diesem Weg zu begleiten. Aber ihr König hat sie bewahrt und er hat sie sicher nach Hause gebracht. Und diese Glaubensschwester war eine dankbare, getroste Erbin der Kreuzigung. Und ihr war immer klar, der Gekreuzigte ist der Auferstandene. Und deswegen gab es auch in diesen letzten Wochen und Monaten immer wieder Momente, wo sie diese Verheißung des Herrn hörte und Lieder gesungen wurden, die daran erinnerten. Dann ging ein Leuchten über Gesicht oder sie reagierte und sagte, ja, so ist es. Der Herr hat sie durchgetragen. Und sie war bestens vorbereitet. Sie war bestens vorbereitet. Sie war bestens vorbereitet. Und deswegen hat sie schon 2007 mir gesagt, sie kam nochmal zu einem Gespräch, ich werde es nie vergessen, mir gesagt, worüber ich zu predigen hätte, wenn sie einmal heimgeht. Sie hat alles vorbereitet, die Lieder, den Predigttext. Und deswegen darf ich morgen über Jesaja 38, Vers 17 predigen. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Denn du wirfst alle meine Sünde hinter dich zurück. Jesaja 38, Vers 17. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Denn du wirfst alle meine Sünde hinter dich zurück. Und in diesem Gespräch damals 2007 hat sie mir nochmal in einem persönlichen Zeugnis gesagt, wie sie zum lebendigen Glauben gefunden hätte. 1987, da selbst schon 62 Jahre alt. Und wie ihr das bewusst geworden sei, in einer Predigt schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wie die Bibel sagt. Und das stand ihr plötzlich vor Augen. Und dann hat sie umso deutlicher erfasst, was das bedeutet, dass Jesus der Gekreuzigte ist, der ihre Schuld auf sich nahm. Und dass er der Auferstandene ist, der die Macht des Todes endgültig gebrochen hat. Warum war Jesaja sich dieses Trosts so sicher? Warum durfte er das so klar schreiben? Du hast dich meiner Seele herzlich angenommen, du wirfst alle meine Sünde hinter dich zurück. Und warum konnte unsere Glaubensschwester ihr Leben und zum Schluss ihr Sterben darauf bauen? Sie konnte es deshalb, weil das wahr ist, was in diesen 5 Versen steht. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgotha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Es war aber die 3. Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben: Der König der Juden. Ist dieser König dein König? Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Du bist der Herr und es erschreckt uns immer wieder, wenn wir hineingenommen werden in diese Ereignisse an diesem Schicksalstag der ganzen Weltgeschichte. Und Herr Jesus, wir können nur immer wieder sagen, dass wir dir danken und dass wir dich dafür ehren und anbeten wollen. Herr, und wie könnte unser Leben auf irgendetwas anderes hoffen als auf dich? Danke, dass du, als du starbst in diesen Stunden, als du auch diese Schmerzen ertrugst, dass du alles auf dich genommen hast, was uns jemals hätte in die Hölle werfen können, Herr. Und dass du uns nun einkleidest in dieses Gewand, in dieses vollkommene Gewand deiner vollkommenen Sündlosigkeit und Gerechtigkeit. Und dass du uns unsere dreckigen Kleider wegnimmst, unsere durch Schuld besudelten eigenen Kleidungsstücke, Herr, und uns dein Kleid umlegst, Herr. Und danke, dass selbst wenn wir als deine Kinder, als deine Nachfolger, wenn wir zwischendurch wieder in Sünde fallen, Herr, und du weißt, dass das mit uns geschieht, du weißt, was Paulus geschrieben hat in Römer 7, das Gute, das ich will, das tue ich oft nicht, und das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Herr, danke. Danke, dass du immer wieder vergibst. Und danke, dass das nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, was du am Kreuz für uns getan hast. Wir können dich nur ehren und anbeten und dir von ganzem tiefsten Herzen Danke sagen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.